Egal, ob jung oder alt, ich denke, es ging uns allen ab und zu so in den letzten Tagen, dass wir so eine kleine Wehmut verspürt haben. Ach, gäb's doch auch etwas, so eine Sportart oder so eine Sache, wo ich mich so dafür begeistern könnte, dass ich alle meine Konzentration darauf so sammeln könnte, dass alles andere um mich herum verschwindet und ich lebe jetzt nur noch für das, um dann da nun auch etwas zu erreichen, was alle Welt erstaunt. Ich bin jetzt 38 Jahre alt und außer, dass es mich an einem dieser klaren Wintermorgen zu einem etwas längeren Waldlauf gebracht hat, haben also die Olympischen Spiele da bei mir nicht viel ausrichten können mehr. Ich denke mal, es ist auch ganz richtig, wegen diesem Beruf, dass ich Sport nur noch betreibe zum Fitsein für die Gemeinde und alle möglichen Aufgaben. Aber könnte ja sein, dass jemand unter uns mal sowas vorhatte und mit Wehmut manche Dinge da erlebt hat. Das ist schon fantastisch. Und dann auch dieser Humor, der da manchmal so möglich war. Zum Beispiel Weiß flog. Und er flog, alles war weiß um ihn rum, es war ja Winter. Also ich musste auch manchmal richtig schmunzeln. Und wie er flog. Und es gab auch richtig schöne Momente. Es gab Ästhetik und es gab ja auch besonders bei den Eiskunstläufern dieses wunderbare Zusammenspiel zwischen Sport und wirklicher Kunst. Und wir alle sind bestimmt auch betroffen gewesen, dass eben Sportsgeist auch längst schon durchdrungen sein kann von so unfairen Verhalten, wie wir da alle gesehen haben. Und was dann natürlich auch zu parteiischem Verhalten führte. Aber, wie es oft gesagt wurde, mitmachen ist alles. Dabei sein. Und der Paulus ist ja nun ein Evangelist, von dem wir lernen können. Vom Hauskreis, bei Flörkes oder bei Weinknechts, da findet er ab und zu statt. Da weiß ich, dass die auch gerade in der Apostelgeschichte diesen Abschnitt hatten, wo der Paulus in Athen steht und er hat nicht einfach losgepredigt und evangelisiert, sondern er hat sich genau beschäftigt mit dem, was die Leute da betrifft und angeht und dann hat er sie abgeholt. Und die Athener waren nun diese etwas elitären, gebildeten und stolz auf ihre Philosophie. Und dann hat er sie eben da abgeholt und hat einen Altar gefunden, dem unbekannten Gott, und hat gesagt, den verkündige ich euch. Aber er hat auch sehr wohl wahrgenommen, die griechisch-römische Liebe, Vorliebe für Sportsgeist. Und da hat er dann diese Bilder aus dem Sport schon damals, da kommt Olympia ja her, verwendet, um damit deutlich zu machen, im geistlichen Leben ist es ähnlich, nur unter ganz anderem Vorzeichen. Während es im Olympischen ungefähr so geht, dass einer sich irgendwie entschließt, ich will es jetzt angehen, sucht sich dann einen Trainer, dann kommen Vorentscheidungen, dann überlegt man vielleicht nochmal, mache ich das wirklich zu meiner Hauptsache? Und auf was muss man da alles verzichten? Und dann sucht man wirklich den Moment, wo man sagt, jetzt ganz. Und dann geht es Jahre um Jahre. Und dann ballt sich am Schluss alles in so einem Moment zusammen, was für ein Moment der Konzentration. Jetzt muss alles, was in jahrelangem geistigem, mentalen und körperlichen Training war, auf einen Punkt zusammengebracht werden. Und dann gilt es. Und ich persönlich finde es also unmöglich, dass man jemanden nicht mehr laufen lässt, wenn er einen Meter nach dem Abfahren den Schuh verliert. Und eine Tonja Harding darf starten, obwohl nicht ganz geklärt ist, was da nun bei ihr dahinter stand. Und eigentlich muss ich auch schmunzeln darüber, sie sind alle gleich gut, oder? Diese paar Hundertstel, ist doch lächerlich, die sind alle gleich gut. Jedenfalls die da ganz vorne. Und Paulus hat sich das auch alles angesehen, schon damals. Ich meine, das war kein Winter, das war alles ganz anders. Das Wort Gymnasion kommt ja von Gymnos. Und das bedeutet die griechische Gymnastikschule. Und Gymnos heißt nackt. Und da haben die dann unter der heißen Sonne Griechenlands ihre Körper mit Öl eingerieben, damit der Gegner im Ringkampf nicht so gut zupacken kann, damit er immer vom Körper wieder abgleitet. Und so ist es zu unserem Wort gekommen, Gymnasium, wo nun das Sportliche mit dem Geistigen verbunden zu einer ganzheitlichen Bildung, zu einem abendländischen Bildungsideal kommen sollte, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Bis das dann etwas sich verlagerte, nur noch der Geist war wichtig, nicht wahr? Und wenn dann so diese alten humanistischen Gelehrten ein paar Jahrhunderte später aufgestanden sind, Erasmus von Rotterdam und so, oder Melanchthon, dann waren das alles schon so ganz spindeldürre Gelehrte und die hatten unter ihren Kutten da nicht mehr viel zu bieten. Aber für die Griechen war das alles noch eins. Körper und Geist. Und Paulus sagt nichts Körperfeindliches, wenn er hier sagt, ich erziehe meinen Körper, sondern er meint, es ist ganz klar, wenn ich dieses Ziel habe, das ein viel höheres Ziel ist, wie das, worum jetzt unsere Olympia-Medaillengewinner gekämpft haben. Wenn ich dieses himmlische Ziel habe, dann muss ich auch alles, mein ganzes Leben bis hin in meinen Körper hinein, diesem Ziel unterordnen. Und das bedeutet auch für das geistliche Leben körperliche Disziplin. Die Bibel hat nicht viel übrig für Weinsäufer und Fresser und Leute, die also ihren Körper in dem Sinne vernachlässigen, indem sie ihn zu sehr pflegen, in diesem falschen Sinn. Und man könnte ja auch durchaus mal drüber sprechen, was das alles bedeutet und mit einschließt für unseren Körper, wenn es heißt, dass unser Körper gewürdigt wird, ein Tempel für den Geist Gottes zu sein. Und deswegen sagt er, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde, züchtige ich meinen Körper. Und das bedeutet dann auch sonntags, so wie Sie hier, nicht jetzt noch liegen und ausschlafen, sondern aufstehen, um zusammenzukommen und sich geistlich wieder zurüsten und sammeln zu lassen, um dann gesendet werden in die neue Woche. Denn diesen Gottesdienst feiern wir am Sonntag. Und am Sonntag ist Jesus auferstanden. Und mit dieser Auferstehungskraft wollen wir in die neue Woche gehen. Das ist der Sinn vom Gottesdienst. Und noch etwas ist völlig anders als bei den Olympischen Spielen. Am Anfang die Riesenanstrengung und am Schluss vielleicht der Sieg. Im christlichen Glauben ist es wunderbar umgekehrt. Ich bekomme quasi den Sieg vorneweg. Vielmehr, ich erkenne, wenn ich Christ werden will, da ist der Sieger von Golgatha, der hat für mich gesiegt, als er am Kreuz sprach, es ist vollbracht, in einem ungleich wichtigeren Kampf, der das ganze Universum umfasst, in einer geistlichen Schlacht. einem geistlichen Wettkampf. Paulus gebraucht auch im Epheser 6 das Bild vom Wettkampf. Er spricht vom Ringkampf, wörtlich übersetzt, mit den Fürsten der Finsternis. Wir haben nicht zu kämpfen mit Fleisch und Blut. Wir haben zu kämpfen, also einen Wettkampf zu gewinnen, mit den Geistern unter dem Himmel, mit den Fürsten dieser Welt, mit dem Feind Gottes. Und der hält sich nicht an olympische Regeln, der ist von Anfang an disqualifiziert. Der ist, wie Luther es gedichtet hat, mit Großmacht und viel List ausgestattet. Und der ist aber besiegt von Jesus. Jesus hat ihn am Kreuz besiegt. Und wir können diesen geistlichen Kampf nur gewinnen, indem wir auf den Schultern dieses Siegers stehen. Ich werde nie vergessen, auf der Suche nach meinem Platz für ein Pfarrvikariat, das ist die Zeit vor dem Pfarrersein als Beamter auf Lebenszeit, da war ich auch in Frankfurt und habe da in der Lukasgemeinde vorgesprochen, eine sehr gute geistliche Kirchengemeinde auch. Und dann fragte man mich so, und dann sagte die eine Frau, die Pfarrfrau, sagte, Herr Laubvogel, was machen Sie denn bei okkulten Belastungen? Ja, hat eine Antwort gar nicht abgewartet, sondern wollte wahrscheinlich gleich was vermitteln und wollte sagen, wenn Sie da irgendwie nur denken, im Entferntesten, Sie könnten mit eigener Klugheit oder eigenen Methoden oder Kräften da irgendwas bewirken, haben Sie schon verloren. Bei diesen schwierigen Fällen muss man ganz auf der Schulter des Siegers von Golgatha stehen und nur dann hat man Aussicht auf Sieg. Und wir haben es auch bei dieser geistlichen Schlacht, bei diesem Wettkampf im März gespürt, vom 17. bis 21. März hier pro Christ, wo wir ein geistliches Olympia für Obertshausen veranstaltet haben, dass wir gar nicht genug ernst nehmen können, auch die geistlichen Gesetze da Buße zu tun, zu beichten, sich zu reinigen, damit man dann eine geistliche Durchschlagskraft hat. Und wir haben einige Krankheiten in dieser Zeit wahrscheinlich auch deswegen erlebt, weil wir das nicht ernst genug genommen haben. Wir haben es ernst genommen, aber noch nicht ernst genug. Denn Beten und Buße und Beichte sind Mittel in dieser geistlichen Schlacht. Sind nicht Mittel zum Heil, aber sind Mittel zur Wirksamkeit im geistlichen Wettkampf. Und so, sagt Paulus, muss ich auch alle meine Kräfte unter dieses Ziel zusammennehmen. Und es ist richtig interessant, wie er hier olympische, für damalige Verhältnisse, olympische Fachausdrücke, zum Beispiel den vom Boxkampf, benutzt. Er schreibt zum Beispiel, ich schlage meinen Leib K.O. Also er kämpft nicht gegen andere, sondern gegen seine fleischlichen Triebe und Lüste, dass sie ihn nicht als Vorbild unglaubwürdig werden lassen. Nicht wahr? Sondern er sagt, hypopatio, ich schlage meinen Leib K.O. Und da steht auf Griechisch hypopatio, das heißt, unter das Auge, das ist der K.O.-Schlag, da konnte man damals jemanden bewusstlos mitschlagen. Das ist ein olympischer Fachausdruck für die damaligen Spiele. Denn es geht um einen unvergänglichen Kranz. Es ist hochinteressant, in einem Fachbuch darüber zu lesen, ich muss Ihnen diese Stelle unbedingt mal nahebringen, wie ja diese Wettkämpfe verbunden waren mit zu Ehren der Götter, mit Religion. Damals gab es während den Olympischen Spielen und den Isthmischen Spielen und den Korinthischen Spielen, je nachdem wo sie stattfanden, verschiedenste Umzüge und religiöse Zeremonien und Feiern zu Ehren der Götter wurden diese Spiele gefeiert und Deswegen auch die verschiedenen Kränze. Also in Olympia gab es für die Sieger Ölbaumkränze, weil der Ölbaum dem Zeus heilig war. Und zu Ehren des Zeus wurden die Olympischen Spiele veranstaltet. Und der Ölbaumzweig deswegen auf den Kopf des Siegers. In Isthmien, eine Meerenge in der Nähe von Korinth, da gab es die Isthmischen Spiele und die waren zu Ehren des Gott Apollo. Und dem Apollo, dem war der Lorbeerbaum heilig. Und deswegen Lorbeerkränze für die Sieger. Und das kennen wir aus unserer Umgangssprache alles noch. Zum Beispiel sprechen wir von Vorschusslorbeeren. Ja? Jetzt wissen Sie, woher es kommt. Vorschusslorbeeren. Weil der Lorbeerkranz ein Siegeskranz war. Und wenn ich jemand so also schon einen Vorschuss gebe von dem, was ihn erwartet, gebe ich ihm Vorschusslorbeeren. Wenn ich ihn ermuntern will, zu siegen und zu gewinnen. Und das Wunderbare ist, wir bekommen auch einen Siegeskranz. Aber das ist was anderes als ein vergänglicher Kranz, sondern das ist unvergängliche Heimat bei Gott. Ein Sieg und ein Kranz und eine Belohnung, die uns niemand mehr nehmen kann. Aber bis dahin ist es ein Kampf. Und ich bin selber immer noch ein Schüler, ein Wettkämpfer, nicht nur ein Trainer, denn ich selber kämpfe mit mir und den fleischlichen Dingen in mir, das heißt allem, was Gott entgegensteht, um es immer wieder niederzuhalten, damit sich das geistliche Leben entfalten kann. Und ich ringe immer noch mit mir auch um die richtige Erkenntnis manchmal. Was ist das, was Gott tut? Und was ist das, was ich tun muss? Und ich hätte es manchmal gerne leicht, dass Gott mich aus dem Bett hebt und sagt, jetzt steh auf, ein neuer Tag und in den Fußstapfen des Siegers von Golgatha. Aber nein, das muss wohl ich tun. Ich muss aufstehen. Aber Gott schenkt mir das, was mich aufstehen lässt und was mich anders in den Tag gehen lässt. Warum haben denn die Bücher wie Sorge dich nicht, lebe von Dale Carnegie jahrelang den ersten oder zweiten Platz auf der Bestsellerliste? Weil die Menschen Entlastung wollen, um Mut gemacht zu bekommen, die täglichen Aufgaben zu bestehen. Und Gott entlastet mich nun, indem er sich belastet. Er belastet sich, damit ich entlastet sein kann und gibt mir durch die Freude an seinem Sieg ein Motiv, eine Motivation aufzustehen und zu sagen, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, auch die Welt in mir, sodass ich jeden Morgen aufstehen kann, weitermachen. Und dann geht's los. Das ist eine ganz andere Sache, so in den Tag zu gehen und so aus dem Bett zu gehen, als aufzustehen, wie man so schön sagt, mit diesem linken Fuß, um dann zu sagen, ach, schon wieder ein Tag steht vor mir und schon wieder ein Alltag, an dem alles so ist wie gestern. Und so brauchen wir Ermutigung gegenseitig als eine olympische, geistlich-olympische Mannschaft, wir alle zusammen. Und zwar noch viel mehr, als wir das uns alle miteinander klar sind, um uns Mut zu machen und nicht zu entmutigen in diesem Kampf. Keiner von uns wird gerne kritisiert. Und doch ist es ja manchmal nötig. Und auch ich habe das nötig und die Gemeinde tut es auch, wofür ich ihr dankbar bin. Aber wenn es richtig ist, dann ist es ja immer aus dem Geist, guck mal, du kannst das ja schon, aber du kannst es, wenn du auf diese Dinge noch achtest, noch besser. Ne? Das ist pädagogisch Mut machen. Und der Teufel, der macht es andersrum, der sagt, gib's auf, Mit dir ist doch nichts los. Hör auf. Lass es ganz sein. Hör auf. Und geistlich Mut machen ist, doch, Kopf hoch, steh auf, nächstes Mal wird es noch besser. Und deswegen möchte ich Ihnen an diesem Sonntag auch eine Sache nochmal nahelegen, die ich selber jetzt probiere in der kommenden Zeit als geistliche Übung. Wir denken ja manchmal als Evangelische, dass diese geistlichen Übungen nicht nötig sind. Die sind alle aus dem Katholizismus und damit wollte man sein Heil verdienen. Aber es gibt auch einfach geistliche Übungen, um zu trainieren. Aus Liebe zu Gott. Und da leben wir ja in der Zeit, wo man fastet. Und diese Fastenzeit hat einen Grund in der Passionszeit. Und ich fand in Idea so schön, sie mit den 40 Tagen begründet. Das Fasten ab Aschermittwoch wird als biblischer Brauch bezeugt. Denn Jesus selbst hat 40 Tage und Nächte in der Wüste gefastet, um sich auf sein öffentliches Wirken vorzubereiten. Paulus hat gefastet. Von der Urgemeinde wird es berichtet, immer da Bibelstellen dazu, und natürlich von den Propheten des Alten Testaments. Immer wieder begegnet uns dabei auch der Zeitraum von 40 Tagen und Nächten. Und 40 Tage ist in der Bibel ja eine symbolische Zahl. 40 Tage zum Beispiel regneten die Wasser der Sintflut auf ein unbußfertiges Volk. 40 Tage und Nächte blieb Mose auf dem Berg Sinai, um Gott zu begegnen. 40 Jahre führte er das Gottesvolk durch die Wüste, bevor er das gelobte Land erreichte. 40 Fastentage und Nächte ging der Prophet Elia durch die Kraft der Speise zum Gottesberg Horeb. 40 Tage ließen die Leute von Ninive nach der Bußpredigt des Propheten Jona ein Fasten ausrufen und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Und so haben die 40 Tage der österlichen Fastenzeit ihren biblischen Ursprung. Dabei werden die Sonntage als Freudentage nicht mitgezählt. Und so ergibt sich der Aschermittwoch als Beginn der Fastenzeit. Und ich lade Sie ein, mir zu helfen und bitte, Frau Zimmer, ist die da? Ja, nachher so nett zu sein, um im Büro eine Liste zu erstellen von denen, die sich auch interessieren, da mitzumachen, jetzt noch in der Zeit von heute bis Ostern auf etwas zu verzichten, was uns was kostet, schwerfällt, nicht um uns zu beweisen, dass wir das können, sondern um mehr Zeit zu haben zum Nachdenken über den Kreuzweg. Und ich biete dafür an, dass sich diese Gruppe dann trifft und einmal wöchentlich zum kurzen Austausch trifft, zur kleinen Andacht und schlage vor, dass wir die Kapitel eines Buches, die Gegenstände der Passion von Wilhelm Busch, den Kreuzweg abschreiten bis hin zu Ostern. Und dann erzählen wir uns gegenseitig, wie es in der vergangenen Woche ging. Jeder fastet was anderes. Bei mir ist es was anderes wie bei Ihnen. Aber es sollte was sein, auf das wir wirklich verzichten müssen. Und nicht negativ gesehen, sondern positiv, um uns in der Zeit, die uns das sonst kostet, Zeit zu nehmen, verstärkt für Jesus, uns zu konzentrieren auf sein stellvertretendes Leiden für uns. Denn das gehört dazu, was der Paulus meint mit ich zähme und züchtige mein Leib, ich erziehe ihn, dass ich nicht den anderen predige und selbst verwerflich werde. Und gemeinsam geht es viel besser. Und wir suchen uns dann einen Termin, mittwochabends vielleicht um 20.30 Uhr bis 21 Uhr oder so, wo wir uns dann kurz treffen und dann wieder auseinandergehen. Einmal wöchentlich. bis an Ostern. Dieser Sonntag heißt auch, und damit möchte ich schließen, Sonntag Reminiscere. Das kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Gedenke. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. Und dieser geistliche Kampf, den andere Christen in so vielen Ländern führen müssen, wo noch Verfolgung der Christen herrscht, diesen geistlichen Kampf können wir auch unterstützen durch unsere Fürbitte. Und deswegen ist dieser Sonntag, das stand in der neuesten Idee, auch ein Gedenksonntag für bedrängte Christen, für unsere Brüder und Schwestern in anderen Ländern in Bedrängnis. Und ich habe mit Erschütterung gelesen, was wir ja so oft vergessen, dass Religionsfreiheit in unserer Welt nur in jedem dritten Staat herrscht, heute noch, am Ende des 20. Jahrhunderts. Und deswegen ist dieser Tag auch ein Tag, an dem wir beten für Christen, die leiden. Und besonders bedrängend erscheint die Lage in der islamischen Welt, die sich von Nordafrika über den Sudan, den Mittleren Osten, die Türkei, Iran, Pakistan bis nach Zentralasien erstreckt. Das ist wie so ein Gürtel, der da gelegt wird. Und es sind im Iran so schwere Zeiten für diesen geistlichen Wettkampf angebrochen, weil sogar die Christen, die Geschäfte haben, ein Schild aufbringen müssen mit der Aufschrift religiöse Minderheit. Und eine französische Zeitung nannte das ganz richtig, das ist eine Praxis, die an die Verfolgung der Juden im Dritten Reich erinnert. Im Iran gibt es ungefähr 310.000 Christen bei 57 Millionen Einwohnern. Und alle Geschäftsleute, nicht muslimisch, müssen jetzt eine Aufschrift auf ihr Geschäft machen. Und weiterhin besteht der Verdacht, dass der am 20. Januar mit Stichwunden tot aufgefundene evangelische Kirchenführer Haik Hovsepian gefoltert wurde, der verschwand und wurde dann tot gefunden. Und der Vorsitzende des Rates der protestantischen Kirchenleitung, der er war, hatte sich nämlich immer wieder für Religionsfreiheit eingesetzt und gesagt, wenn wir nur ein Zehntel der Religionsfreiheit hätten, die die Moslems im Westen genießen, wären wir zufrieden. Diese Zeitung IDEA, Informationsblatt der Deutschen Evangelischen Allianz, geht ja in unserer Gemeinde etwas herum. Sie können sich nachher aus meiner eine Kopie dieser Seite machen, um diese Daten alle zu haben über rund um die Welt. Es ist so, dass uns dieser Gedanke, der uns dankbar machen sollte, dass wir hier die Freiheit haben, auch neu zu einer verstärkten Hingabe an Jesus bringen kann. Und das wünsche ich uns allen, gerade in dieser Passionszeit 1994. Alle laufen und alle können siegen, denn wir ruhen in unserem Kampf schon auf den Schultern des Siegers von Golgatha. Amen.